Die Anklage lautet schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker. Und damit herzlich willkommen zurück im Knast. Herzlich willkommen zurück zu Schorsch und Lebenslang, dem MCU Special Nummer 37. Ich bin der Tobi und heute mit mir dabei ist der Bernd. Hallo Bernd. Du hörst mich, ich bin gerade etwas nachdenklich geworden, weil wir nehmen das hier, wir sind ja gar nicht mehr im Knast, wir sind ja eigentlich auf Bewährung, fällt mir gerade ein. Unsere letzte Folge ist jetzt ja schon einiges weg. Unsere grandiose Besprechung zu Die Verurteilten. Wir sind ja auf Bewährung draußen. Herrlich. Naja, also, heute MCU Special Nummer 37. Wir reden über Werewolf by Night, ein sogenanntes MCU Special. Es ist so ein bisschen unklar, ob das wirklich zum MCU gehört, ob das so ein bisschen Standalone irgendwie ist. Ich kann mir vorstellen, dass das später tatsächlich nochmal auftaucht. Wenn ich vermuten könnte, würde ich sagen, das taucht in dieser Blade Moon Knight Schiene auf. Was ich bei Moon Knight schon mal gesagt habe, könnte ich mir vorstellen, dass das so in diese Richtung irgendwie geht. Werewolf by Night steht in der IMDb bei 7,1 Punkten. Also deutlich besser als She-Hulk davor. Kam im auch irgendwie Oktober 2022 raus auf Disney Plus. Ist ein Kurzfilm, hat nur eine Länge von 52 Minuten, ist ab 16 freigegeben. Und das Besondere ist, der Kurzfilm ist auch in Schwarz-Weiß. Es hat so ein paar Farbelemente. Und der Film kam letztes Jahr zu Halloween, glaube ich, nochmal in einer, ich glaube zwar zu Halloween, nochmal in einer kolorierten Fassung, also in einer Farbfassung nochmal raus. Der gleiche Film, nur komplett in Farbe. Ich habe den mal angefangen, aber ich guckt euch lieber in Schwarz-Weiß an.
Definitiv. Der Flair macht es halt aus dann, ne?
Ja. Es ist so ein klassisches Creature-Feature, so ein bisschen Frankenstein 40er, 50er, vielleicht noch Anfang 60er mäßig. Diese Monsterfilme, die es damals so gab. Es ist alles in Schwarz-Weiß und so ein bisschen gruselig gehalten. Auch die Schriftart, wie es Werewolf by Night dasteht, das ist auch so ein bisschen Hommage an diese alten Frankenstein-Filme halt. Das ist schon, also es macht viel, viel aus. Guckt es euch bitte in Schwarz-Weiß an.
Ja, auf jeden Fall.
Die Regie hat Michael Giacchino gemacht, der normalerweise Composer ist. Hatten wir schon zig, der hat für Jurassic World die Melodie gemacht, den Soundtrack für Star Trek 2009, für Star Wars hier Rogue One und so weiter, Spider-Man, No Way Home hat er die Musik gemacht, zu The Batman hat er die Musik gemacht. Also eigentlich Composer, hat jetzt hier eine seiner ersten, ich guck mal, als Regisseur hat er vorher einen Kurzfilm Monster Challenge gemacht und einen Star Trek Short Track, also auch so eine Kurzepisode, auch so eine Webserie für Star Trek Discovery. Das ist quasi sein Regiedebüt, aber auch hier nur ein Kurzfilm. Hat als Schauspieler tatsächlich auch bei Super 8 mitgespielt von J.J. Abrams. Dieser ist auch so eine Art Monsterfilm. Ein bisschen E.T.-mäßig.
Oh. Ja.
Musik hat er hier auch gleich noch gemacht für den Kurzfilm. Als Darsteller haben wir in der Hauptrolle, oder eine der Hauptrollen, als Jack Russell, gespielt von Gael Garcia Bernal. Der dürfte den meisten vielleicht als Amores Perros und Y Tu Mama Tambien bekannt sein, hat danach beim Mozart in the Jungle Serienfolge mitgespielt und wir haben ihn schon gehört, mehr oder weniger. Er hat bei Coco, Lebendiger als das Leben, dem Pixar-Film, hat er im Original den Hector gespielt. Das war der Vater, glaube ich, von Coco. Also
Hector. Ja.
Der, ne? Der tot ist, ja. den er durchs Totenreich begleitet. Genau, da hat er
der Tote Mariachi.
Genau, da hat er Hector gespielt. Dann haben wir in der zweiten Hauptrolle der Elsa Bloodstone, Laura Donnelly, die hat, was hat die gemacht? Missing, The Fall, Tod in Belfast, Merlin und Outlander. Habe ich nicht gesehen, aber
machen wir nicht.
Serie Outlander, Beowulf hat sie noch lange mitgespielt, Tolkien, die Serie. Und okay. Dann halt hier als Elsa Bluston. Wer auch noch eine relativ große Rolle in dem Kurzfilm hat und auch relativ bekannt, glaube ich, ist die, die Verusa spielt, also diese andere Frau in dem Kurzfilm, gespielt von Harriet Sansom Harris. Die hat bei Addams Family mitgespielt, 1993, dem Film. Shakespeare's Romeo und Julia, ich glaube, das ist hier der mit Leonardo DiCaprio, ne?
Ja, ja, musst du sagen.
Ja. Und bei Memento hat sie mitgespielt, Schande auf unser Haupt, haben wir immer noch nicht besprochen. Und zuletzt bei Licorice Pizza 2021 und in sehr, sehr vielen Serien. Chicago Hope, Millennium, Caroline in the City, Ally McBeal, Six Feet Under, immer noch mal so kurze ein, zwei Folgen. Desperate Housewives hat sie ziemlich lange. Ja, stimmt. Desperate Housewives hat sie die Felicia Tillman gespielt, eine sehr hassenswerte Person. Die kommt dem hier noch am nächsten. Ja. Worum geht's? Also es fängt erstmal schon an. Special Presentation vorher, ne? Das ist ein Marvel Special Presentation. Das Marvel-Logo, dieses, wie sich mal aufbaut, ist auch in Schwarz-Weiß. Dann bekommen wir erstmal kurz die Geschichte der Bloodstone-Familie. Die Familie Bloodstone ist so eine. Ja, so ein
Van
bisschen.
Van Helsing verschnitt.
Genau, so eine Van Helsing, genau, den Namen fiel mir gerade. So ein bisschen Monsterjäger, die halt irgendwie Werwölfe umbringen und Vampire und Dracula und so weiter. Hat eine lange, lange Tradition, die Bloodstone-Familie. Und ist im Besitz des Blutsteins, der auch in der Lage ist, so Monster, ja,
zu töten,
zu zähmen, unter Kontrolle zu bringen, so ein bisschen. Und dieser Blutstein, Bloodstone, braucht jetzt einen neuen Besitzer, weil der Patriarch der Familie verstorben ist, Ulysses Bloodstone. Und auf seinem Begräbnis soll jetzt so eine traditionelle Jagd den Erben dieses Blutsteins bestimmen. Man fängt damit an, dass sie alle in so einem großen Saal treffen. Man hat dann da verschiedene Monsterjäger, so ein Typ mit der Axt. Und wir sehen dann auch Jack Russell, der so eine Gesichtsbemalung, die im Schwarz-Weißen gar nicht so durchkommt, weil es so eine weiße Bemalung ist. Man sieht es nicht so richtig im Schwarz-Weißen. Und da taucht dann auch Elsa Bloodstone auf, ist halt die Tochter von Ulysses, die eigentlich auch im Streit mit ihrer Familie liegt. Und das Ganze wird organisiert von dieser Verusa. Ich weiß gar nicht, ist das auch eine Tochter von Bloodstone oder ist das nur so eine...
Nein, das ist seine Frau.
Seine Frau, ach so, okay, ja.
Das war seine Frau, ja, das war seine Frau. Elsa ist die Tochter von ihr eigentlich.
Ach, von ihr auch? Ich dachte, die wäre einfach eine Tochter von Ulysses und sie wäre so... Ja, okay, die haben auch eine Verbindung, okay.
Ja, das ist ihre Mutter, ja.
Und dann kommt schon ein Highlight, wie die Regeln erklärt werden. Da ist denn der Sarkophag von Ulysses Bloodstone.
Alter.
Wird der Sarkophag so hochkant aufgestellt, wird dann aufgeklappt und die Leiche erklärt dann die Regeln... Die Leiche hat dann so animatronische Implantate, damit sie in Häkchen sprechen kann. Das ist wie in so einer Horrorshow im Heidepark, wo du durch so eine Dings fährst. Dann hast du diese Leiche, die halt so abgehackt die Regeln erklärt und von irgendwelchen mechanischen Bauteilen so gesteuert wird.
Ja, vor allem, die ist auch schon halb verwest da in dem Sarg drin, Mensch. Das ist heftig, Alter.
Ein bisschen weird, aber okay.
Ja.
Naja, aber es geht halt.
Ja, aber das ist der Charme halt, ne?
Das ist der Charme. Das
kann ich jetzt schon sagen.
Und die Regeln brauche ich jetzt nicht groß erklären. Um dieses große Haus, dieses Herrenhaus, ist so ein riesengroßes Labyrinth. Und da ist irgendein Monster unterwegs, welchem dieser Bloodstone implantiert wurde. Und die Aufgabe ist, welcher von diesen Jägern halt dieses Monster zuerst umbringt, ist halt der neue Besitzer des Bloodstone. That's it. Dann geht's los. Dann fängt halt diese Jagd an, ist ja so richtig, so ein richtig schönes Labyrinth mit Spinnenweben und irgendwelchen gruseligen gotischen Statuen und wie man sich das halt so vorstellt, also wirklich so richtig wie so eine Halloween Geisterbahn, möchte ich sagen.
Ja, genau, das trifft's ganz gut, ja.
Und dann gibt's ja schon die ersten Scharmützel zwischen den Teilnehmern. Nach einer kurzen Begegnung mit Elsa findet Jack Russell denn das Monster Ted. Das ist so ein, das sieht, aus, sieht so ein bisschen aus wie so ein Yeti Bigfoot irgendwie, ja, mit so einem.
Also wenn das vom Film vergleichen würdest, würde ich eher so sagen wie das Ding aus dem Sumpf.
Ja, natürlich. Ja, genau, Bernd, du hast recht. Es sieht so ein bisschen aus wie das Ding aus dem Sumpf. Sehr gut. Und jetzt kommt der Twist. Jack ist ein Freund von dem Monster. Das Monster heißt Ted.
Ted, ja.
Die beiden kennen sich. Geil. Das Monster wurde irgendwie gekidnappt von dieser Bloodstone-Familie und da halt missbraucht. Und er möchte Ted befreien. Das ist Jacks Aufgabe.
Genau, er sagt ja noch zu ihm, ich hab dir nur gesagt, du sollst nicht alleine gehen. Ne? Immer muss ich dich retten. Irgendwann werde ich das nicht mehr tun. Du hörst ja auch nie auf mich. Ne? Also muss das wohl nicht zum ersten Mal passiert sein.
Sehr gut. Währenddessen hat Elsa schon den ersten Kampf gegen diesen komischen Typen mit der Axt. Und jetzt kommt natürlich auch das Schwarz-Weiß ins Spiel. Ich hab's mir jetzt in Farbe nicht angeguckt. Aber dadurch, dass Schwarz-Weiß und es ist ja ab 16 hier, spratzt jetzt schon eine ganze Menge mehr Blut, als man so im MCU gewohnt ist. Durch das Schwarz-Weiß sieht man es natürlich nicht so. Mhm. Aber es wird ordentlich saftig, sage ich mal.
Wenn auch Körper. Vor allem den Kampf mit ihm, dann hat sie ja direkt den nächsten Kampf und da fliegt ja auch schon die erste Hand dann durch die Gegend.
Ja, genau, da wird alles möglich abgehackt, alles gut. So. Die anderen beiden, Russell und Ted, ne, Russell macht sich dann auf den Weg, um diesen Fluchtplan, den er hat, auszuführen und trifft erneut auf Elsa, die sich in so einem Mausoleum versteckt hat. Und die beiden einigen sich dann, die müssen zusammenarbeiten, weil die haben ja getrennt, er möchte Ted halt befreien, sie möchte den Stein haben und die anderen Leute da umbringen.
Genau.
Ted tötet dann einen weiteren der Jäger, Russell zerstört die Außenwand des Labyrinths, damit sie dann entkommen können. Und
hey, aber das ist auch, darf ich ganz kurz, das ist aber auch genau wieder so eine Batman gegen die Welt Szene, weißt du? Er hat da so eine kleine Bombe, drückt auf diese Bombe und läuft erstmal gefühlte 10 Minuten durch dieses Labyrinth, bis er da bei einer Mauer ist, schmeißt das dann dagegen die Mauer und das Ding explodiert aber immer noch nicht.
Ja, stimmt.
Es dauert immer noch, bis das in die Luft geht.
Also er sprengt dann auf jeden Fall diese Seite vom Labyrinth auf. Dadurch kann Ted dann auch entfliehen. Ted haut dann einfach ab, ist frei, nachdem Elsa ihm den Bloodstone entfernt hat. Also sie braucht ihn dafür nicht umbringen. Sie entfernt ihm einfach so diesen Blutstein.
Genau.
Und Ted ist frei und haut in den Wald ab. Der Blutstein jedoch reagiert heftig auf Russells Berührung, was darauf hinweist, dass er auch ein Monster ist. Gerade als Verusa und diese anderen Jäger, die noch über sind, eintreffen und, anscheinend ist dieser Jack auch irgendwie Monster. Verusa nimmt Russell und Elsa gefangen und steckt sie in den Käfig und benutzt den Blutstein, um Russells Verwandlung in seine Werwolf-Gestalt auszulösen. Russell ist nämlich ein Werwolf.
Genau.
Das ist dann auch so, es ist so richtig typisch, wie man es so kennt. Man hat den, es sind so nur durch Schatten so dargestellt. Wie er sich so verwandelt und in so einem Käfig ist und dann so vom Menschen zum Werwolf, man sieht den Schatten so an der Wand, also richtig schön, wie es damals in 40er, 50er Jahren gemacht wurde.
Vor allem das Ding ist ja auch wirklich, wenn er dann in seiner Werwolfgestalt da ist, das ist ja wirklich wie in den 60ern, dass das halt keine Wolfsgestalt ist, sondern wirklich so ein Mensch-Wolf-Hybrid, aber auch wirklich so mit der Maske, wie so in den 60ern halt,
ja,
ne?
Ja,
dass du mehr Backenbart hast, im Endeffekt ein paar Reißzähne im Mund, ne? Und so wie man das halt aus den 60ern kennt.
Ach, das ist so schön.
Ja.
Und eigentlich wollte Bruce damit ja beabsichtigen, dass sie waren ja bei einem Käfig, Elsa und der Werwolf, dass er sich verwandelt und er sie dann umbringt in seiner Wolfsgestalt. Macht er aber nicht. Er hat denn noch irgendwie Kontrolle über sich selbst?
Ja, indem er sie vorher abgeschnüffelt hat.
Stimmt, er hat sie vorher abgesaugt. Ich muss mich an dich erinnern.
Und egal was du tust, guck mir in die Augen, wende deinen Blick nicht ab. Schau mir in die Augen.
Klau mir in die Augen, schein es. Ja. Na, sie können dann auf jeden Fall auf diesem Käfig entkommen und dann wird er erstmal gemetzelt. Es werden alle umgebracht da von dem Werwolf. Verusa kann ihn dann allerdings mit dem Blutstein unterwerfen.
Genau.
Dann kommt allerdings Elsa, die ist ja auch frei aus dem Käfig entkommen, tötet die beiden verbleibenden Jäger und hält Verusa davon ab, den Werwolf zu töten. Als sie versucht, sich ihm zu nähern, greift der Werwolf Elsa an, verschont sie jedoch, als er sie erkennt und verlässt das Herrenhaus. Also dann kommt dieses, dass er sich erinnert und in die Augen guckt und so weiter und so fort. Eine wütende Verusa versucht Elsa zu erschießen, wird aber von Ted eingeäschert, denn also das Monster ist dann wieder da und grillt sie halt einfach.
Ja, vor allem dann auch diese Szene. Da. Er guckt sie an. Ja, der ist da lang gelaufen.
Genau, weil Russell ist in der abgehauen, der Werwolf. Ted hinterher und sucht dann Russell. Und Elsa sitzt dann im Herrenhaus und ja, ist ja die letzte Verbleibende. Ihr gehört jetzt der Blutstein und das Herrenhaus. Wow. Sie ist also daraus, brauchst du ja mal gucken, was damit noch passiert. Und dann sind wir am nächsten Tag, erwacht Russell in seiner menschlichen Form im Wald, während Ted auf ihn aufpasst und freut sich zu erfahren, dass Elsa in Sicherheit ist. Und dann switcht das Ganze auch in Farbe um, ne? So die letzte Minute, wo sie da irgendwo im Wald campen, mehr oder weniger, kommt dann wieder die Farbe in die Szene. Und dann ist das kleine Special auch schon zu Ende. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr kurzweilig. Aha. Macht sehr viel Spaß. Und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass sowohl der Werwolf, Ted, Elsa Bloodstone, die werden mit Sicherheit irgendwie, ich habe Gefühl, dass die bei Blade Moon Knight irgendwie da nochmal eine Rolle spielen.
Ja, ne, vor allem, wenn sie es wirklich machen, was ich mal gelesen habe, es gibt ja wirklich so ein Mystic Squad im Marvel-Universum, wo da wirklich halt wieder Doctor Strange, Ghost Rider, Moon Knight und diese Figuren, die halt eher so ins Mystische reingehen und dann auch noch Zusammenschluss haben.
Ja. Also, ja, das glaube ich auch. Dass es irgendwie in diese Richtung geht, vielleicht so ein bisschen ab vom Mainstream MCU. Weiß nicht, ob die irgendwann dann irgendwo bei Avengers oder so zusammenclashen. Klar, am Ende bei Avengers 6, Secret Wars wird irgendwie alles wahrscheinlich zusammenprallen.
Ja, bestimmt.
Aber das hier glaube ich, dass es so erstmal so als Special nebenher läuft. Und das, ja. Es gibt ja noch ein weiteres Special, was wir auch noch besprechen werden. Das ist das Guardians of the Galaxy Holiday Special. Das ist ja auch unter dieser Special-Reihe. Und das ist ja tatsächlich der Lead-In für Guardians 3. Und hat ja auch so ein bisschen Relevanz, weil da ja auch ein neuer Charakter, möchte ich sagen, eingeführt wird in diese Guardians-Storyline. Also, es ist nicht so, dass diese Specials komplett unabhängig vom MCU sind. Die werden schon irgendwie eine gewisse Relevanz haben.
Ja, glaube ich auch.
Ja, mehr gibt es da drüber eigentlich gar nicht zu sagen. Das ist ja eine der kürzesten Folgen, die wir jemals gemacht haben, wenn man die Advent Specials rausnimmt. Aber mehr gibt es da wirklich nicht zu sagen. Der Film ist gute 50 Minuten lang. Lebt wirklich sehr, guckt in Schwarz-Weiß. Es lebt von diesem Gruselcharme. Also es ist nicht wirklich horrorgruselig. Es ist so dieser Achterbahn-Grusel, Geisterbahn-Grusel so ein bisschen. Ist alles so, ja. Ne? Bisschen saftig, ja. Macht Spaß, alles gut.
Ja. Und da muss man echt mal sagen, wenn man sich das mal sagen, guck mal, ein 50-Minuten-Film macht dir mehr Spaß als so ein 2-Stunden-Torfilm.
Ja, auf jeden Fall. Also, ne? Wirklich.
In der Kürze. Und ich meine, das ist schon krass, ne? Und das ist schon krass, ne? Das ist echt so. Und vor Verfall. Guck mal, und da ist es ja so, es ist auch ein bisschen klamaukig gemacht, aber so, dass du noch drüber lachen kannst und nicht zu viel einfach halt, ne?
Ja.
Finde ich. Ne? Du hast ja da so ein, zwei Szenen, wo du denkst, okay, what the fuck, was ist das jetzt hier für ein Blödsinn? Aber halt ein Wohlfühlblödsinn, sag ich mal.
Ja, es ist nicht so albern halt, ne? Es ist schon so, ja es ist ein bisschen skurril, halt wirklich eine sehr, sehr schöne Hommage an die alten Monsterfilme.
Genau.
So, Bernd, dann war das mit dem Special. Jetzt bleibt uns nur noch ein Film in Phase 4 über. Über den reden wir in 2 Wochen. Das ist Wakanda Forever, Black Panther 2. Mhm. Und dann war Phase 4 durch und dann gucken wir, was danach, den kommt ja auch schon das Guardian of the Galaxy Holiday Special. Das ist schon das übernächste. Und dann werden wir mit der Phase 5 fortfahren. Bis dahin, gehabt euch wohl und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn meine Pläne, kurzer Transparenz, Tweet hätte ich bald gesagt, wir nehmen hier heute am 24. Juli auf, diese Folge ist jetzt öffentlich am 1. September, also wenn jetzt alles nach Plan funktioniert, dann reden wir nächste Woche über Hook. Mit Robin Williams.
Oh, Bangarang, Rufio.
Rufio, Arthurs Wunschlistenfilm. Hook, nächste Woche, 2 Wochen, Wakanda Forever. Gehabt euch wohl, wir hören uns. Bis dann.
Ciao, ciao.